Es ist wieder Montag, Folge 80 des VR-Podcasts. Hier sind Hanni und Nanni und der virtuelle Wahnsinn geht in eine neue Runde. Wir begrüßen euch recht herzlich da draußen und ich sage Hallo, Nanni.
Ja, hallo Hanni.
Das war mal eine Begrüßung, oder?
Ich bin platt.
Du bist platt. Ja, bevor wir uns jetzt hier... Jetzt habe ich es vermasselt, ne?
Scheiße. Nicht ganz. Wir stürzen uns direkt in die News. Dieser Woche. Und zwar, du hast ja nur so euphorisch begonnen, um etwas unsere erste Info abzumildern.
Genau, natürlich. Naja, eigentlich wollte ich betonen, dass es die Folge 80 ist. 80 Folgen.
Und zwar, VR steckt in der Krise.
Ja, mal wieder, ne? Liest man ja immer wieder, ständig ist VR in der Krise und dann irgendwie auch wieder nicht, und aber häufig schon. Es hat mal wieder ein Entwickler sich dazu entschlossen, zumindest seine VR-Studios zu schließen.
Und diesmal nicht nur einer, sondern ein ganz besonderer.
Ja, der Entwickler, der schon direkt ganz von zu Beginn der VR-Ära sich eigentlich dafür eingesetzt hat und immer schon hochwertige Spiele entwickelt hat. Auch wenn es nur 3-4 Stück sind, aber doch recht aufwendig und hochwertig. Und zwar der Entwickler CCP oder CCP, der die Spiele, die EVE-Spiele, EVE Valkyrie und EVE Gunjacked und EVE Gunjacked 2 entwickelt hat und das zuletzt veröffentlichte Spiel Spark.
Richtig. Und CCP war ja, so muss man jetzt sagen, in der VR-Rubrik der Entwickler, der das meiste Geld investiert hat, ohne dass ein gewisser Support von, Sony oder anderen größeren Firmen aus der VR-Richtung dahinter standen. Und CCP schließt jetzt die Entwicklerstudios in Atlanta und Großbritannien, die halt in Atlanta und in Großbritannien, in Newcastle Großbritannien und in Atlanta USA, die maßgeblich für die VR-Spieleentwicklung zuständig waren.
Ja.
Stimmt uns ja erstmal traurig.
Das hat ihnen wohl das Genick gebrochen, dass sie so viel Geld investiert haben.
Und irgendwie, halt so wenig abgesetzt.
Ja, irgendwie scheinen wohl die Download-Zahlen nicht zu stimmen. Leider.
Aber ich muss auch sagen, keins dieser doch solcher High-Class-Spiele gehörte jetzt zu denen, die ich gespielt habe oder gespielt hätte, wenn sie denn auf dem Sony-Headset zur Verfügung gestanden. Alle standen ja nicht zur Verfügung, ja. Aber jetzt auch EVE Valkyrie, wir haben ja vor vielen, vielen Wochen darüber berichtet. Ein tolles Spiel, aber es traf, denke ich, einfach noch nicht den Zeitgeist des VR-Erlebnisses, was man jetzt erstmal haben wollte oder bräuchte.
Ja, wobei ich da eher den Eindruck hatte, dass das doch eine persönliche Meinung von uns mehr war. Also was man so gelesen hat in den Foren und in den News teilweise, ja, war das doch zumindest zu Beginn das VR-Multiplayer Must-Have-Spiel.
Ich glaube, es hakte da einfach noch an den grundsätzlichen...
Schon von vielen gehört und gelesen, die sich das Spiel gekauft haben und auch lange Zeit gespielt haben. Aber ja, kann natürlich sein, dass die Kosten dennoch zu hoch waren.
Ja, so ein bisschen wird das ja gleich in unseren nächsten News nochmal ein bisschen aufgerollt. Und zwar, es mag zwar bei den begrenzten VR-Spielern ja funktioniert und eingeschlagen haben, aber zum Beispiel jetzt gleich, wenn wir gleich mal zu Sony kommen, bei 42 Millionen verkauften PlayStation 4-Einheiten und nur circa 1 Million VR-Headsets, kannst du nicht erwarten, dass du so ein Spiel 2 Millionen mal absetzt. Das geht halt nicht. Und auch 1 Million wird schwierig, weil das hieße ja, dass jeder VR-Nutzer dieses Spiel sich hätte zulegen müssen. Und ich glaube, wie du gerade schon sagst, aufgrund der Entwicklungskosten war das dann doch eine Nummer zu groß oder zu klein, je nachdem, wie man es, aus welcher Richtung man es jetzt sich anschauen möchte.
Ja, man hätte sich vielleicht doch, zumindest für den Anfang, so wie das alle anderen auch gemacht haben, doch auf kleine, günstige Produktionen beschränken sollen. Und nicht direkt 2-3 große Spiele produzieren und raushauen.
Richtig.
Auch gut Glück.
Du hast eingangs schon erwähnt, ein Auf und Ab, Krise ja, nein. Auch unsere Infos sollen jetzt, nachdem wir die Krise beschrieben haben, wieder etwas Licht in den VR-Himmel bringen. Und zwar, Oculus hat eine Aussage getätigt, beziehungsweise ein Mitarbeiter von Oculus der Herr Lee war es, oder?
Yi.
Yi, genau, der Herr Yi.
Bernard Yi.
Genau, richtig. Und zwar hat er gesagt, wir wärmen uns gerade erst auf.
Tja, der ist also zuversichtlich, was die VR-Zukunft angeht. Ja, er sagt natürlich, es gibt im Moment noch viele Einschränkungen und wir müssen natürlich die Entwicklung vorantreiben, damit es besser wird und interessanter auch für die Leute, die es bisher noch nicht gepackt hat. Aber er blickt in eine große Zukunft.
Positive und große Zukunft. Dabei fand ich aber sehr, sehr interessant, dass er zumindest ein paar Dinge angesprochen hat, die ich auch für sehr, sehr wichtig halte und die er im Prinzip auch zusammenfasst. Und zwar, dass es wahrscheinlich nicht funktionieren wird und man sich davon ein bisschen lösen muss, dass traditionelle Spielgenres oder Spielideen einfach auf VR zu portieren sind, nicht der beste Weg darstellen. Das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert mit dem Satz, aber ich glaube, der Inhalt ist gerade rübergekommen. Er sagt, man muss viel mehr neue Wege sich halt erarbeiten. Man muss das Problem der Räumlichkeit ganz neu entdecken. Also er spricht davon zum Beispiel, dass der Raum in der virtuellen Realität einem viel kleiner vorkommt wie in der wirklichen Realität. Plus, dass man akzeptieren muss, dass man zu Hause sich nicht eine 20 Quadratmeter große Spielfläche zur Verfügung stellen oder sich selbst zur Verfügung stellen kann. Dann geht es um die Spielmechaniken halt, dass er sagt, auch dieses Teleportieren, was wir durchaus hier und da bei manchen Spielprinzipien als sehr positiv schon beschrieben haben, aber trotzdem nicht der Stein des Weisens sein kann. Er sagt, die Entwickler müssen viel mehr drauf aus sein, die Chancen, die VR bietet, halt auszuloten und zu finden und nicht einfach nur zu versuchen, ich sag mal, Triple-A-Titel zu portieren und ein paar nette Features dann einfach nur einzubauen. Und da spricht er mir so ein bisschen aus der Seele, weil die Spiele, die wir ja schon mal hier und da als positiv getestet haben, denken wir einfach nur an letzte Woche, das sind gerade die Spiele, die halt nicht die herkömmlichen Spielmechaniken und Genres halt abbilden, sondern wirklich diesen Reiz in VR, den man vorher noch gar nicht auch erleben konnte, halt einem darlegen und diesen, immer wieder diesen kleinen Wow-Effekt halt bieten.
Ja gut, aber in dem Bereich wird ja zum Glück auch viel entwickelt und da kommen ja immer mal wieder kleine Spiele zutage, die nicht nach dem herkömmlichen Spielprinzip aufgebaut sind. Und Portierungen generell gibt es ja sowieso auch eher seltener, würde ich sagen. Das gibt es ja dann gut im PC-Bereich natürlich viele, aber auch viele...
Ja, nicht das eigentliche Spiel, meine ich, sondern eher mehr das Spielprinzip. Noch ein Shooter, das meine ich jetzt so ein bisschen. Nochmal wieder ein Weltraumshooter, wie damals schon Yves Valkyrie im Prinzip. Nicht das eigentliche Spiel portiert, sondern die Spielmechanik oder der Gedanke, dass eine Art Ego-Shooter wirklich rauskommen muss, wie man so im 2D-Bereich halt kennt oder so. Und das, meint er mehr damit. Und da sieht er eher sogar eine rückläufige Entwicklung. Ich hoffe mal nicht, dass er damit recht hat, dass momentan zwecks Geld verdienen sich die Publisher doch ein bisschen darauf zurückgezogen haben oder sich momentan wieder zurückziehen. Wir kommen ja nachher auch zu ein paar Spieleankündigungen seitens Sony. Auch da habe ich so diesen Kick ein bisschen vermisst, sondern es waren dann doch die herkömmlichen Spieleprinzipien, die dort wieder als neu angekündigt werden. Aber ich denke mal, das ist eine Sache, die wird kommen und wir haben ja immer wieder ein paar kleine Perlen. Auch heute unsere Spielevorstellung ist zumindest, finde ich, ein Ansatz in die richtige Richtung. Aber da kommen wir ja, denke ich, später zu.
Ja, das ist richtig.
Wir bleiben noch ein bisschen auf der positiven Seite.
Ja, Sony hat auch noch mal ein bisschen sich zu Wort gemeldet. Beziehungsweise sich nicht, doch sich zu Wort gemeldet, aber im Rahmen der Paris Games Week, wo ja auch eine Vielzahl neuer Spiele angekündigt wurden, wo wir gleich noch mal kurz drauf eingehen. Und oder vielleicht auch jetzt schon drauf eingehen, weiß ich nicht. Weil im Prinzip ist ja das, das zeigt ja, dass Sony weiterhin an der Unterstützung in der Zukunft für PlayStation VR festhalten möchte und da ja doch weiterhin großes Interesse hat. Und auch in Sachen trotz der mageren Verkäufe weiter forschen und entwickeln möchte. Und auch PlayStation VR das Erlebnis immer weiter für den Nutzer verbessern möchte.
Ja, also ich kann das nur unterstützen im Prinzip.
Unter anderem mit vielen neuen Spielen.
Und die Äußerung getan hat der Jim Ryan, das ist der Leiter der europäischen Gaming-Sparte oder Sonys europäischen Gaming-Sparte. Mhm. Und das Ganze hatte, aber das hast du schon angedeutet, ja, im Zuge der Paris Game Week stattgefunden. Genau. Ja, ich meine, wir können ja mal gerade ein, zwei Spiele andeuten, die er oder die Sony dann im Zuge dieser Games Week halt aufgezeigt hat. Unter anderem auch, es wurde besonders beworben, ein AAA-Titel. Da sind wir zwar bei dem üblichen Genre, aber ich fand tatsächlich den Trailer sehr interessant umgesetzt, wenn es denn auch so dann nachher in der VR-Welt rüberkommt. Willst du gerade mal...
Den Trailer habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Da kannst du ja vielleicht kurz gleich was zu sagen. Ja, Blood and Truth soll das Spiel heißen und wird
ein Blockbuster
dann wahrscheinlich auch ein Exklusivspiel, wird ja von einem Sony-Studio entwickelt.
Ja, ein Blockbuster auf Hollywood-Niveau.
Genau.
So heißt es.
Ja, es ist so ein bisschen an was sagen sie hier, an London Heist aus der PlayStation VR Worlds Sammlung angelehnt.
Das sind ja auch die Entwickler.
Vom Spielprinzip,
die dieses Spiel weiterentwickeln. Es wird etwas actionlastiger werden. Nichtsdestotrotz aber die Geschichte dieses, ja, wie soll man es nennen, dieser ersten VR-Erfahrung, die auf VR
Worlds. Das war ja nur ein sehr kurzes Erlebnis.
Hat trotzdem viele Leute begeistert.
Ja, mich persönlich auch. Und ja, wenn sie daraus jetzt aus dieser Idee und aus diesem, ja, ich sag mal, ich nenne es mal Konzept vielleicht, ein vollwertiges Spiel machen, dann wäre ich durchaus bereit, das zu spielen und zu kaufen. Und ich weiß jetzt nicht, wo du jetzt da die herkömmlichen Spielmechaniken siehst, weil das war ja doch schon sehr auf VR ausgelegt und...
Ja, aber sie versuchen halt, und das war das, was ich eben meinte, den in Anführungsstrichen normalen Ego-Shooter umzusetzen. Mit viel, viel Bewegung. Also man sieht in dem Trailer, also das ist ja ein halbes Interview mit dem Trailer vermischt, aber ich will gerade auf den Trailer zu sprechen kommen. Man wird immer wieder in diese virtuelle Welt, in den Protagonisten reinportiert. Also so wie Sony ja auch schon ganz, ganz früh, ja noch vor dem Launch des Headsets ja auch seine Trailers gemacht hat. Also man sieht von außen in der dritten Perspektive, zoomt man dann auf den eigentlichen Spieler, der das Headset aufhat, rein in die Situation, wie er zum Beispiel durch einen Lüftungsschacht kriecht. Ja, aber da ist ja der ganz kleine Haken. Du bist ja nicht so wie der Mensch da in dem Bild jetzt, der echte Mensch abgebildet, der das VR-Headset liegend in dem Lüftungsschacht oder auch nur liegend, sondern du sitzt ja weiterhin oder stehst. Und das ist ja das, was der gute Herr Yi gemeint hatte, dass man dieses Gefühl einem auch nie vermitteln wird können, so richtig. Und man sich doch lieber darauf konzentrieren soll, auf das, was man einem wirklich 100% vermitteln kann. Wo man einfach denkt, wow, ich habe gerade die Umgebung vergessen. Zum Beispiel das Katzentatz-Lied-Spiel, wo wir gleich vielleicht noch kurz zu kommen. Da hast du binnen einer Minute vergessen. Du warst die Katze und hast deinen Wohnzimmertisch abgeräumt. Und hier wird, damit spielt Sony immer wieder. Das sieht unheimlich toll aus und man möchte sofort loslegen. Genauso wie man dann in der nächsten Minute in einem rutschenden Schacht ist oder so. Und man wird immer wieder dann in die Szene rein gepresst und katapultiert. Mhm. Immer wieder dieses von außen nach innen. Also in dem Moment, wenn du das siehst, oh ja, ich nehme den Lüftungsschacht wahr, ich nehme an, da ist es eng, oder ich nehme wahr, da ist es eng, und dann werde ich in dieses VR-Bild rein, in die eigentliche VR-Sicht reingepresst, und dann fühlt man sich drin. Aber das hast du ja nicht, wenn du das VR spielst. Du hast dann die Brille auf, siehst irgendwann den Schacht und gehst aufrecht oder sitzend, kriechend durch den Schacht. Also widerspricht sich ja schon. Und so ist dieses ganze Spiel aufgebaut. Die versuchen alles umzusetzen, meiner Meinung nach, was geht. Shooting-Sequenzen, Verfolgungssequenzen, von einem rasenden Jeep einen anderen zu beballern und was weiß ich nicht alles. Wird sicherlich auch richtig Spaß machen, ist aber genau das, was der Herr G da nicht mit meint, sondern man soll sich mehr auf die Stärken von VR konzentrieren und nicht versuchen, übliches Gaming-Hero-Spiel, also du bist der wie bei GTA oder so, der Superheld, der höher und weiter springen kann, wie es normal ist, weil das alles funktioniert in VR theoretisch gesehen nicht, weil das ist ja deine Realität. Und da kannst du nicht auf einmal irgendwas anders tun. Das fühlt sich für dich unnatürlich an und dann unterstützt das auch wieder die Motion Sickness, meiner Meinung nach. Und von daher, ich bin natürlich auf den Titel gespannt, weil er sieht grafisch sehr toll aus. Ich hoffe, das waren irgendwo auch dann echte Einblendungen des VR-Displays und nicht des Social Screens oder gar irgendwas anderes gerendertes. Insofern habe ich natürlich schon Spaß, auch so eine Geschichte zu erleben, aber ich glaube nicht, dass es dieses super, das wird VR-Hype oder Zukunft sein, Erlebnis bringen. Ja, die Entwickler selbst sagen natürlich, dass sie dass dieses Spiel das Erlebnis oder die Qualität auch nochmal auf ein neues Level heben wird. Ich meine, wenn es ihnen so gelingt, wie der Yamamaoshi Gran Turismo VR ein Level weitergebracht hat für das Rennerlebnis, dann wird das sicherlich ein Erfolg, da bin ich fest von überzeugt. Jetzt haben wir aber so über den einen Titel gesprochen, wir sollten vielleicht die anderen noch kurz erwähnen.
Ja, weiß ich nicht, sollen wir sie erwähnen? Also erwähnen, ja, aber...
Ja, sprechen wir gerade an, vielleicht erkennt sich der ein oder andere in dem Titel dann wieder, aber mir haben sie allesamt so gut wie nichts gesagt.
Ja, es sind ja auch alles Neuankündigungen. Insofern gibt es da auch nicht so viel zu sagen. Es gab halt zu allen Spielen dann ein Video oder eine Art Trailer. Und das Spiel Megalith wurde noch angekündigt für 2018. Das
griechische Mythologie.
In der griechischen Mythologie spielen, genau.
Aber ein Shooter.
Aber man spielt einen Titan.
Toll.
Ja, das ist doch toll. Wollte ich schon immer mal sein. Aber ein Shooter, ja gut.
Bow to Blood. Das klingt schon mal interessant, wobei der Trailer mich irgendwie da nicht so motiviert hat. Erst dachte ich so, oh wow, das Kommando eines Luftschiffes, das klingt ja schon mal, finde ich, klasse. Aber auch da müssen wir, glaube ich,
warten. Man ist also ein Luftschiff
warten.
Kann mit dem Luftschiff Dinge abschießen.
Ja, kann mit dem Ding Luftschiff.
Auf andere Dinge.
Ja, dann hat man noch Eden Tomorrow.
Aber es ist ein Mehrspielerspiel.
Okay, ja.
Ein Pluspunkt. Eden Tomorrow.
2018.
Eden Tomorrow, ja, kommt aus
2018. Kommt 2018, ja. Also es heißt nicht 2018. Ich war gerade überrascht, die anderen heißen auch alle 2018.
Aber Eden Tomorrow ist in dem Sinne ja keine Neuankündigung gewesen, sondern da hat man vorher schon mal was von gehört oder gesehen. Und schauen wir mal, da gab es halt jetzt einen neuen Trailer. Smash Hit Plunder.
Ja, auch da geht es wieder um eine Ego. Ja, mein VR ist meistens eine Ego-Perspektive, aber wir durchforsten ein mittelalterliches Schloss auf der Suche nach Schätzen. Auch die Grafik interessant, also
sehr eckig.
Ja, sehr, sehr, sehr eckig, also nicht jetzt irgendwo realistisch, sondern durchaus wieder eine alternative Grafikdarstellung. Auch da, denke ich, müssen wir abwarten, wird.
Ja, genau.
Leech of War, VR Arena. Das wiederum, finde ich, klingt ganz interessant.
Weil ein
Feature nochmal zum Tragen kommt.
Ein Multiplayer-Spiel.
Genau.
Was man aber zu Hause in einem Raum spielen kann. Also ein nicht Online-Multiplayer-Spiel, sondern ein Offline-Multiplayer-Spiel, wo der Social Screen nochmal genutzt wird als zweite Spielfläche.
Und auch da hatten wir ja schon mal eine sehr positive Erfahrung, wenn wir an das Spiel mit dieser Kiste, wo die Hände drin gefangen waren, uns dran erinnern dürfen können.
Ja, wollen wir uns dran erinnern, genau.
Ich komme auf den Namen nicht. Aber
Static.
Ah, nee, länger war das nicht, okay. Nee. War das mit der... Nee, ich meinte das mit den Erklärungen, dass man diese Bombe entschärfen
muss. Ach so, und ja, ich wollte gerade sagen, weil das hatte ja kein Social Screen.
Nee, aber das, was ich meine, das war doch irgendwie...
Das war,
Ja. Ja, du kommst auch nicht drauf. Da ging es doch darum, wo es darum ging, die Bombe zu entschärfen.
Keep talking and nobody explodes.
Genau, richtig. Man musste doch erklären, wie die Bombe aussieht und die Menschen am Social Screen konnten dann...
Ja, am Social Screen war ja halt nichts zu sehen.
Aber eine andere Einblendung halt.
Ja.
Gut, es war der Anfang einer Social Screen-Nutzung, in dem er nicht genutzt wurde.
Ein Spiel, wo ja der Social Screen aktiv auch schön genutzt wurde, war Ja, ich komme gleich drauf. Sag's mir nicht. Ich bediene gerade meine schöne Liste mal. Da kann man nämlich jetzt nach kostenlos sortieren, um das nochmal hier hervorzuheben. Denn dieses Spiel, weiß ich, das war kostenlos und es gibt viele kostenlose Titel mittlerweile. Playroom VR, so.
Ah, ja, natürlich.
Das war natürlich das Multiplayer-Spiel. Da konnte einer am Headset sitzen und dann konnten, ich glaube sogar mehrere, konnte man bis zu 4, 5 Spieler, konnten die anderen dann am Social Screen spielen. Da war zum Beispiel in dem einen Spiel, da waren ja mehrere Spiele drin, um hier nochmal Werbung für dieses schöne Spiel zu machen, ist eigentlich ganz gut, das haben wir gar nicht vorgestellt, ne? In gar keiner
Wir wollten
Folge.
immer.
Ja, müssten wir eigentlich mal nachholen. Weil das auch eigentlich das beste und das einzige Beispiel ist, wo dieser Social Screen als zweiter Multiplayer Screen genutzt wird. Da spielt dann der in VR hat so ein Monster und verfolgt die anderen und die anderen sehen dann das Monster in der Verfolgersicht und müssen dann weglaufen und das bekämpfen und irgendwie, das habe ich noch in Erinnerung. Das nur am Rande, das können wir mal noch vorstellen. Gute Idee.
Ja, dann sollten wir es vielleicht mit dem nächsten Spiel dann auch beenden. Apex Construct. Ich wollte das gerade noch mit reinnehmen, weil auch da nochmal, ich muss da noch ein bisschen drauf rumhacken. Man lebt zwar in einer postapokalyptischen Welt, das ist sicherlich was Neues dann diesbezogen, aber ansonsten kämpft man mit Pfeil und Bogen gegen einen Roboter und auch hier ist die Spielmechanik, kommt mir irgendwie bekannt vor. Wir haben auch schon mit Pfeil und Bogen, zwar nicht auf Roboter, sondern auf irgendwelche Elfen und Gnomen geschossen. Böse Elfen, ich betone es natürlich. Und
Wobei Pfeil und Bogen funktioniert natürlich in VR mit den Move-Controllern besonders gut. Keine Ahnung, wie sie das hier mit der Fortbewegung dann gelöst haben oder ob man sich überhaupt fortbewegen muss oder ob es eher eine Art Schießbudenspiel ist. Aber das würde ich sagen, sind ja Spiele, die in VR doch Sinn machen und auch mehr Spaß machen als ohne.
das stimmt, das ist richtig.
Also die Spiele, die wir mit Pfeil und Bogen gespielt haben bisher, die haben mir alle ganz gut gefallen.
Ja, dann würde ich sagen, verlassen wir die
Ja, die
Paris
anderen
Games Week.
kann sich jeder selbst durchlesen, was da noch. Da sind noch viele neue Trailer gekommen und
Werden wir ja sicherlich
auch
auch
das
in den
ein oder
nächsten.
andere neue Spiel, was angekündigt wurde.
Und werden wir ja in
Aber
den nächsten Folgen sicherlich auch mal drüber
genau.
sprechen. Du hast noch eine gewisse Statistik gefunden, diesmal auf uns Deutsche bezogen.
Ja, das wollte ich nur auch nochmal, um die Stimmung ein bisschen aufzuheitern, hier mit reinbringen. Und zwar ging es darum, um eine Umfrage, wo es darum ging, wie viele Leute derer, die momentan noch nicht eine VR-Brille besitzen, denn planen, im kommenden Jahr eine VR-Brille anzuschaffen. Entweder im privaten oder beruflichen Umfeld. Und ja.
Ja, das Besondere an der Studie ist ja jetzt, dass mal bewusst die Leute gefragt worden sind und nicht so wie die anderen Zahlen, die wir schon mal hier und da ja rezitiert haben, dass es darum geht, wer hat ein System? Weil da hatte ich ja direkt, bevor ich den Artikel, den du ja dann gezeigt hattest, noch nicht gelesen hatte, Einwand gehabt und habe gesagt, ja, das bringt ja gar nichts, weil wenn Samsung sein Gerät da mit irgendwelchen Smartphones raushaut oder bei irgendeinem Fernseher umsonst mit dabei gibt, dann sind
Ja.
das zwar schön für die Verkaufs- und Statistiken, aber es hat ja nichts damit zu tun. Und da hast du direkt gesagt, nee, 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 hier
Nee,
geht es in der
nee.
Studie um die echte Befragung echter Menschen
Hier
und echter
wurden
Bedürfnisse.
1100 deutsche Personen zwischen 18 und 68 Jahren befragt. Und die haben
Somit
schön
auch eine
geantwortet.
repräsentative Menge.
Ja, ist eine ganze große Menge.
Es gibt übrigens auch eine Studie aus Österreich, da mussten dann anscheinend nur 500 Leute befragt werden, um es repräsentativ zu machen. Das hat wahrscheinlich dann was mit der Bevölkerungsanzahl zu tun. Es gibt
Wahrscheinlich.
ja da diese kritische Menge, damit es repräsentativ wird.
Ja.
Ja, was hat uns denn die Studie so gebracht? Außer Verwirrung.
Außer Verwirrung, genau. Wir konnten es nicht so ganz nachvollziehen. Naja, auf jeden Fall haben 20% ausgesagt, dass sie tatsächlich planen, im kommenden Jahr eine VR-Brille anzuschaffen. Und ja, viele davon, 83%, haben auch schon eine Brille ausprobieren können. Und insofern ist es bei den meisten wahrscheinlich kein Blindkauf.
Ja,
Und
die Verwirrung lag halt ein bisschen darin, dass jeder Fünfte, also die 20% sich eine anschaffen wollen Und auch die Studie gesagt hat, 8% der Deutschen besitzen eine solche schon. Die Überschrift...
Da weiß ich jetzt nicht, ob diese 8% wirklich aus der Studie kommen. Das geht für mich jetzt nicht so klar hier hervor. Oder ob die aus irgendeiner anderen...
Ja, aber selbst wenn. Das spielt ja keine Rolle. Ja, es wird hier als Tatsache vorausgesetzt.
Ja, ist die Frage, ob...
Also 20... Das
spielt schon eine Rolle. 8% der Deutschen besitzen eine und 20% der Befragten, die aber alle noch keine besitzen.
Ja gut, dann von 92% der Deutschen wollen sich 20% eine anschaffen. Das macht es etwas besser,
okay. Aber
bringt es noch lange nicht in die Region, was hier als Fazit ja gesagt wird. Weil es wird ja gesagt, da sich 20%, also ich fasse das jetzt mal zusammen, da 20% der Befragten, die noch keine haben, sich eine zulegen wollen und 8% der Deutschen eine haben, in welcher Form auch immer, ja, ist es klar, dass 2018 jeder dritte Deutsche diese Technologie nutzen wird.
Ja, da kann eine Virtual Reality Brille besitzt sogar. Also nicht nur nutzen wird, sondern besitzt. Ja, interessant.
Ja,
vielleicht
sind
da dann wirklich die Mengen noch mit eingerechnet, die du eben ansprachst, die dann kostenlos beim Fernseher dabei liegen
oder beim Smartphone. Im Artikel selbst heißt es nutzen wird. Als Überschrift heißt besitzt. Nutzen wird könnte ja auch noch heißen, man rechnet damit ein, eine Brille pro Familie heißt, die sämtlichen Familienmitglieder nutzen sie. Das wäre noch sinnvoll. Besitzen, da habe ich schon wieder meine Schwierigkeiten, es sei denn, man rechnet wieder die ein, wie du es gerade gesagt hast. Nur dann würde es wieder keinen Sinn mit der Studie machen. Also irgendwie komme ich hier mit den Prozentrechnungen nicht so richtig klar. Aber wie sagt man ja so schön, eine Statistik ist nur so gut wie die Zahlen, die man selber bearbeitet hat. Oder nee, das hieß irgendwie anders, aber... ja, interessant war aber auch, dass tatsächlich von diesen 1.100 Personen doch die überwiegende Mehrheit, also 78,8%, sagen, dass der Sinn der Virtual Reality doch hauptsächlich im Gaming-Bereich liegt. Die Hälfte haben immer noch gesagt, im Filmbereich, da tue ich mich immer noch so ein bisschen schwer, es sei denn, man solche interaktiven Filmgeschichten wie letzte Woche mit dabei, ich denke mal den normalen Filmgenuss, ich weiß es nicht, da bin ich, obwohl ich ja sehr enthusiastisch bin, was VR betrifft, noch nicht bereit, mich darauf jetzt wirklich einzulassen. Aber
ja, wobei das natürlich die Meinung von den Leuten ist, die noch nicht so viel Erfahrung im VR-Bereich haben und
richtig. Das
vielleicht noch nicht richtig einschätzen können, natürlich.
Ja, das stimmt. Da hast du ein, denke ich, sehr gutes Argument noch mit eingebracht. Vielleicht noch ein Punkt der Studie. Man hat auch mal so abgeklopft, wie viel Geld man bereit ist, dafür auszugeben. Und da sind wir dann bei unserer 200-Euro-Schallgrenze. Da sind wir so gerade im Bereich der Mixed-Reality-Brillen, wenn ich mich nicht ganz irre, oder? 199 Euro.
Ja, genau. Oder im Gear-VR-Bereich.
Ja, da sind wir natürlich deutlich drunter dann noch mit 100 Euro.
Stimmt, die kostet nur 100.
Die kostet nur 100. Ja, mehr wäre sie auch nicht wert.
Also ja, aber das ist ja nur die Hälfte der Befragten. Und ein Drittel würde ja sogar 400 Euro ausgeben.
Gut, das sind dann, denke ich, die auch etwas enthusiastischer sind und auch jünger und auch die ihren PC wahrscheinlich zu Hause haben oder die Konsole und einfach mit dem Gedanken liebäugeln, jetzt eine VR, PlayStation VR oder eine Oculus sich oder zu kaufen.
Das ist natürlich die Frage, wo sind jetzt die 20%, die sich nächstes Jahr eine anschaffen wollen? Wie viel sind die bereit auszugeben? Aber das wissen wir nicht.
Aber ich denke, mit den letzten Infos haben wir dann die Eingangsnachricht, dass das Entwicklerstudio CCP zumacht, wieder ausgebügelt und ach, sie werden das noch fürchterlich bereuen und dass sie diesen Zug haben jetzt geschlossen abfahren lassen haben.
Ja, aber es war vielleicht ein Fehler, es direkt zu schließen. Sie hätten sich vielleicht jetzt auf kleinere Dinge spezialisieren sollen oder kleinere Dinge, die kostengünstig zu entwickeln sind. Ich meine, die Erfahrung ist ja da und die haben ja auch keinen schlechten Job gemacht, die Leute, die da
definitiv gearbeitet nicht. Aber sie sind jetzt auch am Markt verfügbar und werden sicherlich auch aufgesaugt von den anderen Entwicklerstudios.
Naja.
Ja, wir haben noch eine Nachricht bezüglich des VR-Headsets von HTC, wo wir ja schon häufiger spekuliert haben. Erst dachte ich so, jetzt kriegen wir jetzt endlich mal die brandheißen News, wie es jetzt weitergeht mit dem neuen Hightech-Gerät von HTC, aber leider ist es dann doch nicht so ganz gewesen. Es geht zwar um die neue VR-Headset-Brille von HTC, die vielleicht schon am 14. November bei den HTC Konferenzen, Dings da, wie heißt diese? Na gut, ist ja egal. HTC hat da seine eigene Show.
Valve Developer Conference.
Ja. Und wird da sicherlich einiges Neues präsentieren. So viel aus der Handysparte können sie ja nicht mehr präsentieren. Die haben sie ja zu großen Teilen an Google abgegeben. Aber man spekuliert auf ein neues Headset und zwar mit der Bezeichnung M im Namen.
Das neue Vive M. Und da spekuliert man darauf, dass es sich um ein mobiles Headset handelt, aufgrund des Ms. Ein kabelloses, mobiles, autarkes Headset.
Ja, bis dahin war ich noch bei Wow.
Und dann hast du gelesen, dass ein Snapdragon 835
Korrekt.
CPU verbaut ist und dann hast du gedacht, ja, ist ja nichts Besonderes.
Nein, genau, richtig. Also, und sogar noch weiter, dass ich fast die Befürchtung hatte, dass man tatsächlich im Gegensatz zu Samsung nicht nur ein Samsung, also Handys als mobiles Display einsetzen, eventuell wird müssen.
Eventuell.
Da bin ich mir nicht ganz sicher, man weiß es nicht. Weil sie stellen das so ein bisschen hervor, dass man praktisch so ein Deluxe Samsung Gear Headset dann halt hat, nur halt mit der Möglichkeit, nicht nur Samsung Handys zu verwenden, sondern auch andere. Wobei, wenn es einen eigenen Snapdragon hat, das irgendwie hat sich mir das nicht ganz erschlossen.
Dann auch irgendwie connecten.
Aber letztendlich sind wir, glaube ich, nur in dem Fazit, was getroffen wurde, in einem High-End-Gear-Bereich, Mobile-Bereich. Wir können hier, glaube ich, jetzt nicht irgendwas wahnsinnig Neues erwarten. Es wird ja auch im Tracking in dem Sinne wird nicht besonders erwähnt.
Also wir können hier, glaube ich, nicht den großen HTC Vive
Nachfolger erwarten. Ja. Also es wird ja jetzt weder Light-Tracking oder Lightning-Tracking erwähnt oder sonst was, auch keine Kameras. Also wir müssen sicherlich den 14. November abwarten, aber ich denke, wir reden hier über ein, ja, ist ja auch in Ordnung, völlig tolles, autarkes VR-Gerät. Die brauchen wir ja auch für die Leute, die halt jetzt nicht unbedingt Konsolen- und PC-Gaming-orientiert sind, sondern wirklich eher nur Gaming am Smartphone kennen und andere VR-Anwendungen halt nutzen wollen. Das brauchen wir ja auch. Wobei ich mir da natürlich durch die Mixed-Reality-Varianten doch einiges mehr verspreche. Aber warten wir einfach mal ab, was hier am 14. zu erwähnt würde.
Ja. Dann haben wir noch ein paar Entwürfe von VR-Brillen gefunden, die vorgestellt wurden.
Ja, ich fand's ganz interessant.
Ja, es sind ein paar ganz interessante Konzepte dabei.
Vielleicht kurz vorweg, bevor du sie vorstellst, die Herangehensweise finde ich das Interessante, sonst hättest du das ja gar nicht geschafft. Du hast ja direkt gesagt, was sollen wir hier mit Entwürfen beim Podcast, die sieht ja keiner. Wir können sie halt nur ein bisschen erklären, aber das Wichtige fand ich, dass man einfach mal anders herangegangen ist und hat jetzt nicht technisch gesagt, das können wir verbessern, sondern man hat einfach den Designern gesagt, mach mal ein neues Headset, ohne jetzt technische Spezifikationen zu berücksichtigen, sondern geh einfach mal neu an die Sache ran, wie würdest du als Designer ein Headset aussehen lassen, dass dadurch auch die Akzeptanz in der Bevölkerung vergrößert wird.
Ja, ist spannend und sind auch spannende Resultate dabei rausgekommen. Zum einen das Modell Cappy. Und es sieht tatsächlich aus wie eine Cappy.
So ein bisschen wie der Helm bei Stargate, diese von den Goa Walls, wenn der sich von hinten so aufklappt.
Ja, nur dass sich hier nichts aufklappt.
Nee, das ist fest, aber es sieht so ein bisschen aus.
Stimmt.
Ich will die Leute ja nur neugierig machen, dass sie vielleicht auch mal ein bisschen danach googeln.
Ja, also es ist im Prinzip ein Cappy und unterhalb des Schirms hängt dann die Brille dran, so würde ich es mal beschreiben.
Ist im Schirm praktisch integriert.
Integriert, genau. Und ja, sie wird einfach so wie eine normale Cappy aufgezogen und das Display sitzt dann vor den Augen. Und kann ich mir gut vorstellen, dass dadurch wahrscheinlich die Gewichtsverteilung, es ist wahrscheinlich ein angenehmes Tragegefühl, wahrscheinlich nicht viel anders als bei einer herkömmlichen Cappy. Und es drückt natürlich nichts mehr vor die Augen und auf das Problem, was du ja jetzt bei unserer schönen PlayStation VR hast, dass hinten irgendwie dieser Ring drückt, das Problem dürfte hier ja dann auch wegfallen.
Ja, weil man ja ganz flächig im Prinzip, wenn dieses Cappy gut passt, das Gewicht, wie du schon sagtest, verteilt. Sehr schön finde ich bei dem Entwurf auch, ob es dann funktioniert, sei dahingestellt, dass man es ja mehr wie eine Hülle dann auch abziehen kann und in die Waschmaschine schmeißt. Könnte, kann, ja. hoffen Sie.
Und es sind ganz viele verschiedene Designs und Farben möglich.
Genau, diese Personalisierung, wie man sie bei Handyhüllen oder so ähnlichen genau. Dingen kennt.
Da kann dann jeder seinen favorisierten Baseballclub drauf drucken. Auf sein VR-Baseball-Cappy.
Ja, dann hat man sich noch Gedanken gemacht über die Verschlussmethoden von VR-Brillen. Ein zweiter Entwurf setzt im Prinzip die Brille so auf, dass sie nicht hinten oder dass man sie nicht überzieht oder hinten zumacht, sondern man nimmt sie, man hat sich gedacht, sind zwei Bildschirme, dann kann ich sie auch vorne auseinander machen und man setzt die praktisch, es gibt solche Brillen, ich weiß nicht, ich kenne den Namen nicht dafür.
Es gibt so Lesebrillen, die man so zusammenklipst auf der...
Richtig, genau. Und so klipst man jetzt praktisch dieses Headset, was das für einen Vorteil haben soll, ist mir zwar nicht ganz klar, aber es sieht sehr schick aus. Also wenn man es mal gerade abnehmen will, kann man es sich dann halt so um den Hals legen.
Ja, genau.
Ja, man muss es nicht.
So ist das ja dann bei den Brillen auch, wobei ich da auch den Sinn nicht so ganz verstehe. Es gibt ja auch diese, man kann ja auch eine normale Brille um den Hals hängen, wenn man sich ein Band dran macht.
Ja, wobei das Headset könntest du nicht nach unten ziehen. Das funktioniert über das Kinn nicht. Bei der Brille schon, aber das ist eine gute Frage, warum mein Brillen so ist. Einfach nur, weil es cool aussieht.
Weil es cool aussieht wahrscheinlich. Ja, und hier sieht es auch besonders cool aus. Und das Gleiche hat man dann auch nochmal entwickelt mit einem Verschluss am Hinterkopf.
Ja.
Also die setzt man dann wie eine herkömmliche Brille im Prinzip auf und verschließt dann am Hinterkopf das Band.
Ich fand es halt schön, dass dann doch mal so frische Entwürfe rauskommen, inwiefern sich das natürlich dann technisch integrieren lässt. Sei dahingestellt, so wie ich es verstanden habe, werden diese Entwürfe aber auch zur Verfügung gestellt. Und man hofft, dass die ein oder anderen VR-Brillenentwickler darauf zurückgreifen werden oder Teile zumindest Gedanken davon übernehmen.
Ja.
Also ich finde es ganz pfiffig und eine ganz nette Idee.
Es gibt auch noch ein viertes Modell. Möchtest du das unterschlagen hier?
Nein.
Das Sofa für die Augen.
Ja, ich finde das toll. Ich habe es noch nicht verstanden, weil das ist genau der Ring, der mir wehtut.
Ja, aber dieser Ring ist gepolstert und mit flauschigem Plüsch bespannt.
Moment, ja? Lass mich mal gerade hier so? Unser VR-Headset sehen. Das sieht mir auch ziemlich gepolstert aus,
der Ring. Ja, das ist auch gepolstert, das stimmt. Das sieht sogar mehr gepolstert aus.
Weil die betonen ja, dass das Tolle ist, dass ja das Display dann eigentlich vor dem Auge hängt und nicht aufliegt. Das Tolle sein.
Ja, genau das haben wir ja hier auch schon.
So gut wie ja.
So gut wie ja.
Das bedeutet aber, dass der Ring dementsprechend fest um den Kopf sitzen muss. Also es sieht unheimlich toll und filigran aus, nur die Technik muss ja auch reinpassen. Da habe ich noch so meine Zweifel. Also ich bin tatsächlich ein bisschen von der Cappy-Variante
angetan,
ja.
Ja. Ja, jeder wie es mag. Ich könnte mir im Moment nichts Besseres vorstellen als die PlayStation VR. Vom Tragekomfort bin ich völlig zufrieden und ich habe da keinerlei Probleme an keiner Kopfstelle. Aber vielleicht...
Es liegt gewiss an Nannys Kopfform.
Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es eigentlich nicht sagen. Ich habe es mir nur gedacht. Naja, also einfach mal nach googeln und angucken. Ganz interessant.
Ja, das waren die Infos für diese Woche. Ich drücke ein bisschen auf die Tube, sonst...
Sonst wird die Folge wieder so lang.
Ja, wir verzehren unsere Prioritäten. Also insofern kommen wir ganz schnell zum Kuriosen. Nichtsdestotrotz ist das aber, finde ich, schon...
Wir sind ja noch gar nicht beim Kuriosen.
Wir sind noch nicht beim Kuriosen. Ach, Entschuldigung, nein. Bitte. Wir haben noch einen kleinen
News. Ist natürlich auch ein bisschen kurios.
Das hast du natürlich... Ja, das ist die Überleitung in die kuriose Abteilung. Das hast du ja noch schnell aufgetan und hast es ja aus einem ganz bestimmten Grund für erwähnenswert gehalten.
Ja, also aus mehreren Gründen.
Ja, aber einer würde mich besonders begeistern.
Ein wichtiger Grund ist natürlich, dass es eventuell das Beschlagen des Displays verhindern könnte, da es für einen kühlen Luftzug um die Nase sorgt. Es handelt sich um das Produkt Zephyr, im Moment noch mitten in der Kickstarter-Kampagne.
Aber schon Finanzierungsziel erreicht.
Schon erreicht, genau. Und es wird also definitiv nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres ausgeliefert.
Ja, da wäre ich noch vorsichtig mit solchen Aussagen, aber
es steht nicht im Wege. Definitiv nicht, aber es ist geplant für nächstes Jahr im Mai, glaube ich.
Und zwar für einige Varianten, sowohl für die
für
VR, noch auch für die HTC und die Oculus. für 119 beziehungsweise 89 Dollar. Aber was kann es denn?
Ja, es kann Luft machen. Es sind zwei Ventilatoren, die im Prinzip unterhalb des Displays hängen.
Oder angeklipst werden,
ja,
bei der VR.
Ja, genau. Und diese sollen dann während des Spielens Luft erzeugen. Und,
aber ja nicht zur Kühlung.
Nicht zur Kühlung, nein, sondern um einen Windeffekt zu erzeugen anhand von vom Audiosignal, anhand von Geräuschen und Lautstärken, wie auch immer, sollen halt, wie genau es funktioniert, ist natürlich schwierig, aber irgendwie.
Sie machen es ja an einem Spiel aus und sagen halt, die Geräusche, je nachdem von links und rechts, das ist ja 3D-Audiosignal, werden die Lüfter auch links und rechts unterschiedlich angesteuert.
Ja.
Und wenn man halt sich bewegt, dadurch Geräusche imitiert, dann bewegen sich auch die Lüfter dementsprechend. Und wir haben da so ein schönes Spiel, wo man durch die Luft fliegt, und da ist das auch alles ganz toll. Der erste Gedanke war so, zum Beispiel bei unserem Spiel, was wir heute ausprobieren oder vorstellen werden, ich mache das Radio an, stehe vor dem Radio, dann kommt da Musik raus. Ist das dann der Bass, der dann simuliert wird, der mir dann ums Gesicht weht? Oder ich stehe ja schließlich im geschlossenen Raum vor dem Radio. Jetzt die Frage,
auf was für Geräusche reagiert denn dieses System?
Weil das Entscheidende ist ja...
Sind es auch noch spezielle Windgeräusche dann, die wirklich...
Es bedarf keiner Emulation, sondern es kann sofort im Prinzip mit jedem Spiel benutzt werden, weil es halt nicht ins eigentliche Spiel programmtechnisch implementiert wird, sondern weil es sich die notwendigen Informationen zur Steuerung aus den Audioinformationen halt holt. Und das macht die Sache schon spannend. Wir haben jetzt den positiven Nebeneffekt uns natürlich ausgemacht, dass dies eventuell das Beschlagproblem oder zumindest unser Beschlagproblem der PlayStation VR in den ersten 10 Minuten lösen könnte.
Ja. Es gibt ja auch einen Modus, der einen konstanten Luftzug.
Ja. Sehr schön sei noch zu erwähnen, wieder mal dürfen die Oculus-Nutzer ihren PC aufrüsten, weil sie einen weiteren USB-Port brauchen. Aber bei der PlayStation VR wird noch was draufgesetzt, da gibt es noch ein paar mehr Kabel und inklusive einem kleinen Controller-Kästchen.
Eine Prozessoreinheit mal wieder.
Ja. Also ganz so einfach, so mit einfach anklipsen und im Akkubetrieb ist es dann doch nicht.
Nee.
Also ich bin gespannt, ob wir...
Aber ich finde es trotzdem interessant. Und für den Preis von 119 Dollar für die PlayStation VR-Version, durchaus interessant.
Ja, ich sehe dich schon irgendwann mal mit so 50 Gadgets an deiner PlayStation VR-Brille dran geklebt. Der Geruchssimulator, der Windgenerator, der Knopfgenerator.
Alles.
Ja, also ich bin wirklich gespannt, ob wir da mal was von hören werden.
Und frühe Unterstützer kriegen sogar noch einen Rabatt. Also ich überlege mir das, ob ich vielleicht ein früher Unterstützer werde.
Dann können wir ja nochmal einen Hardware-Test machen.
Obwohl, die frühen Unterstützer sind ja wahrscheinlich schon vorbei, weil das Ziel wurde ja erreicht.
Naja. Dann machen wir Folgendes. Wir können ja nochmal ein Unboxing-Battle machen. Du bestellst dir das, ich nehme einen Haartrockner von Braun und dann packen wir einfach ich den Haartrockner aus. Und
der bläst dir aber dann warme Luft ins Gesicht.
Den kann man einstellen.
Achso, du holst das Luxusmodell mit
kalter Luft. Genau. Mhm.
Ja, dann mach das. Ich glaube, dass dass das doch ein bisschen komfortabler ist.
Ja.
Ist gut. Gut.
Wie angekündigt sind wir jetzt ein bisschen ins Kuriose abgedriftet.
Ich fand das jetzt gar nicht so kurios im Nachhinein.
Das dürfen unsere Hörer sich selbst ein Urteil darüber bilden.
Ich finde auch unsere kuriose Nachricht eigentlich gar nicht so kurios. Aber kurios ist natürlich,
was darüber diskutiert wird.
Daraus gemacht wird.
Ja genau. Das,
wie diskutiert wird.
Genau, das ist auch der Anlass, warum ich es hier reingepackt habe. Da leider der Weltuntergang nochmal um eine weitere Woche mindestens verschoben worden ist, sind wir auf eine Saturn-Werbung gestoßen.
Und das heißt, wir sind drauf gestoßen, also dürften wahrscheinlich die meisten schon mitbekommen haben, oder? War ja doch in den Medien.
Und ja, natürlich.
Bild und Express und Facebook und YouTube und überall.
Korrekt.
Ähnlich wie das damals bei dieser Weihnachts-IKEA-Werbung war.
Edeka. Ja, und deswegen wollten wir ganz kurz drüber sprechen. Es geht, vielleicht ich fasse ganz kurz zusammen, es geht um einen alten Mann, der wohl demenzkrank ist und die Tochter besucht ihn und wird nicht erkannt und sie macht sich da halt große Sorgen und ist auch sehr, sehr traurig und denkt sich so, Mensch, wie kann ich die Technik von heute, um jetzt mal Saturn zu zitieren, einsetzen, um das zu verbessern, schnappt sich eine VR-Brille, macht anscheinend mit völligem Hausequipment ein wunderschönes 360-Grad-Video ihrer eigenen Umgebung, angeblich sogar der alten Umgebung, wie immer das funktioniert, und setzt dann die VR-Brille ihrem Vater auf, der sich dann dieses Video anschaut und wie durch Zauberhand, nein, das wäre jetzt ein bisschen, jetzt sind wir genau bei der Kontroversen, sich wieder an alles erinnert, das Headset abnimmt, seine Tochter erkennt, siehst du, seine Tochter erkennt, das Headset abnimmt und fallen lässt, nein, seine Tochter erkennt und ja, alles gut ist. Also so will ich jetzt nicht sagen, alles gut ist, aber das ist so ein bisschen der Konsens. Ja. Ich finde das krass. Das Krasse daran ist, es ist jetzt keine Werbung für ein Headset, keine Werbung für irgendein Programm von VR, sondern es ist eine Werbung für Saturn.
Ja, für moderne Technik im Prinzip.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, müssen wir dann demnächst eine Werbung mit dem Defibrillator erwarten? Moderne Technik, Lebensrettung durch in der Saturn-Werbung.
Ja, warum nicht? Von mir aus auch das.
Also ich sehe, du bist da sehr offen und positiv.
Ich bin immer offen für sowas, ja, natürlich. Also ich sehe jetzt hier nicht den, ja, ich sehe jetzt hier eigentlich ehrlich gesagt keinen Grund, da irgendwie drüber zu diskutieren oder also, sich drüber aufzuregen.
Ich sehe es insofern als Problem, da hier mit einem Thema umgegangen wird, wo doch sehr wenig Informationen der Allgemeinheit vorherrschen, oberflächlich bestehen, so die Betroffenen sicherlich informiert sind. Aber hier wird ein Bild suggeriert, so nach dem Motto, hier für 99 Euro die VR-Brille kaufen von Samsung, schnelles Video zu Hause gemacht, Vater aufsetzen und Demenz ist Geschichte. Also jetzt überspitzt formuliert. Ich habe jetzt nicht eine halbe Stunde Zeit, hier auszuholen.
Ja, ja.
Und das finde ich halt ein bisschen schwierig, dass diese Technik auch im Bereich der Demenz Therapie, oder Therapie ist sicherlich nicht das richtige Wort bei Demenz, eingesetzt wird, das haben wir, glaube ich, auch schon mal berichtet und kann man ja auch nachlesen. Und ich halte es auch für wirklich sinnvoll, um Gottes Willen. Also definitiv finde ich das gut, aber das zu verknüpfen mit hier im Saturnmarkt kannst du mal gerade für 99 Euro was kaufen und danach wird der nächste Besuch beim OP viel besser, da habe ich so ein bisschen meine Bauchschmerzen.
Ja, aber so hätte ich das jetzt auch gar nicht aufgefasst. Wahrscheinlich hätte ich noch nicht mal gemerkt, dass die von Saturn ist, die Werbung.
Es ist ja, halt ein, gebe ich dir recht.
Ist halt ein nettes Familiendrama, eine Kurzgeschichte.
Ja. Die hätte einen ganz anderen Touch bekommen, wenn das jetzt eine Werbung der Demenzkrankenstiftung gewesen wäre. Wir forschen auf allen Bereichen oder sowas. Dann hätte wahrscheinlich keiner sich beschwert. Sondern hätte gesagt, offen sein für neue Techniken, um auch da vielleicht den Dementkranken noch ein Stück Lebensqualität zurückzubringen oder so. Das ist ja gerade dieses Geschmäckle, was ich meinte, dass jetzt durch den Initiator Saturn, der ja nun mal die Dinger bei sich verkaufen möchte, er tut ja hier nicht die Therapie für Dementkranke unterstützen oder ruft zum Spendenaktion auf, sondern er will ja diese Technik nun mal verkaufen. Die Brille, die Videokamera, das Handy, alles, was dafür notwendig ist. Weil es ist ja immer noch ein Wirtschaftskonzern, Saturn. Und das finde ich halt so ein bisschen schlimm, weil es gibt mit Sicherheit unzählige dieser Situationen, dass man vor Dementen sitzt halt und sich wirklich Hoffnung oder sowas herbeisehnt. Und dann damit zu spielen, ist schon schwierig. Auf etwas seriöserer Ebene fände ich das sicherlich gut, aber einfach so als Saturn-Werbespot finde ich heftig. Aber sie haben völlig das erreicht, was sie wollten.
Ja, genau.
Selbst wir in unserem VR-Podcast sprechen jetzt darüber.
Ja gut, wenn man jetzt sich vorstellt, man ist wirklich selbst in der Situation, dann könnte man da natürlich eine gewisse Hoffnung auch rausschöpfen.
Oder auch Ignoranz, so nach dem Motto, Leute, so einfach funktioniert es ja nur wirklich nicht.
Gut, wenn man sich schon ein bisschen mehr damit beschäftigt hat, vielleicht auch das, ja.
Ja. Also ich finde es halt die Verknüpfung.
Als Außenstehender hätte ich mir so jetzt auch gar keine Gedanken darüber gemacht.
Also ich finde die Verknüpfung halt schwierig, aber ja. Dass man jetzt so, aber ich meine, wir sprechen jetzt letztendlich auch drüber, dass es so eine Welle schlagen muss wegen allem, das ist dann halt auch immer wieder. Also ich würde jetzt keinen Shitstorm drüber hinausbrechen lassen, wie es ja ist. Manche sprechen von Würgereiz und was weiß ich nicht. Das könnten natürlich auch wieder Betroffene sein, das weiß ich nicht, die eine andere Sichtweise haben.
Ja, wahrscheinlich. Also kann ich mir eigentlich nur vorstellen. Oder Leute, die sich in den Vordergrund spielen wollen.
Ja, die gibt es natürlich auch.
Ja.
wollen wir es dabei belassen.
Besser ist das. Sonst kriegen wir auch noch einen Shitstorm.
So, die letzte Kuriosität, obwohl so kurios. Diese Woche war gar nicht so kurios. Liegt vielleicht an den vielen tollen Feiertagen, man weiß es nicht. Aber ich habe es trotzdem kurz mit aufgenommen. Ich wusste nicht, ob ich es in den Infoblog packen sollte. Kurz und schmerzlos. Jeder versucht, irgendwie seine Brillen loszuwerden. Da hat sich HTC gedacht, wenn Oculus hier so einen super Preisnachlass von $199 jetzt startet, wir aber unser Produkt ja nicht verramschen wollen, was wir immer wieder angedeutet haben, dann machen wir doch Folgendes, packen alles zusammen. Wir nehmen die HTC Vive, zwei schöne Controller dabei und weil ich es ja eh braucht, das finde ich dann schon krass, packen wir noch die GeForce GTX 1070 obendrauf und verscherbeln dann alles für $799. Das heißt, wie du schon sagst, eigentlich das Headset mit den Controllern sind wir bei 900 und dann gibt es die GTX 1070 noch oben drauf. Ich sag mal, wer es gerade durch Zufall gebrauchen kann, coole Sache. Die Anzahl der Leute, die dies brauchen in dieser Kombination, wird vielleicht nicht ganz gering, so hoch sein. Weil ganz ehrlich, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die GTX 1070 nehmen würde, wenn ich jetzt in den PC-Markt mit einer HTC Vive oder Oculus einsteigen wollte. Dann würde ich, glaube ich, noch einen Schritt weiter gehen.
Ja, wenn ich das benötigte Geld hätte, auf jeden Fall.
Ja, da reden wir ja dann über Differenzen von 100, 150 Euro. Also da würde ich mich dann, wenn ich dann schon das High-End-System HTC habe, glaube da nicht dann einbremsen lassen wollen. Also insofern, ich finde es ganz nett. Also ist ja auch nur ein kurzfristiges Bundle, solange es verfügbar ist. Auch nur nach Amerika, in Amerika. Also wer es haben möchte, muss das irgendwie sich in Amerika besorgen. Aber ich fand es halt kurios, dass jetzt einfach mal eine ganze Grafikkarte oben drauf geschmissen wird. So nach dem Motto, hier fürs Volk, ihr habt die ja noch nicht und damit ihr das dann spielen könnt. Nehmt ihr mal die GTX 1070 mit dazu, umsonst.
Ja, wahrscheinlich hat die sich auch nicht so gut verkauft. Da hat Nvidia wahrscheinlich gesagt, komm, ich schenke euch die noch. Verteilt die mal, bevor die hier bei uns zustauben.
Ja, genau.
Verteilt die mal ans Volk. Gib mir $50 für...
Ja, die hat Brokate. Wahrscheinlich nur einen Exklusivausgang hier so getitschen oder wie das heißt, dass du nur die Oculus dran anschließen kannst. Normal spielen kannst du damit gar nicht. Die ist nur für die HTC möglich zu nutzen. Also genau. Den normalen Monitor kannst du da gar nicht dran anschließen.
So wird's sein, denke ich auch.
Das wäre kurios. So, damit schließen wir die Info- und Kuriosenabteilung. Kuriositätenabteilung.
So sieht's aus. Und wir sind ja gleich schon durch.
Kommen wir zu den Spielen. Dieser Woche. Zwei nette kleine
Spiele. Zwei Stück sind erschienen. Das eine haben wir ja selbst getestet. Das andere ist Pixel Junk VR. Dead Hungry. Da spielt man einen Burgerbrater, der hungrige Zombies verköstigt. Momentan noch für $14,99 für Plusmitglieder. Später dann $19,99. Und ja, Stifled für $19,99 haben wir getestet. Reden wir gleich kurz drüber. Nächste Woche ist angekündigt League of War und Endspace in Europa. Das war bisher nur in den USA verfügbar.
Und in dem Zuge sollten wir nicht vergessen zu erwähnen, dass im PlayStation Plus Abo nächste Woche dann auch VR-technisch das Spiel
Rush of Blood.
Rush of Blood ist
kostenfrei.
Zu erhalten ist. Also wer da bis jetzt nur die Demo hatte und es ganz gut fand und noch nicht gekauft hatte, so wie ich, der kann dann da mal zuschlagen und dann mal das ganze VR-Erlebnis bezüglich Rush of Blood erleben.
Genau. Und das Spiel Bound gibt es auch kostenlos. Hat ja auch einen VR-Modus nachgepatcht bekommen.
Genau, da kann man auch das ganze VR-Erlebnis
erleiden. Nächsten Monat zwei VR-Spiele im PlayStation Plus-Angebot. Das lohnt sich doch mal. Wobei die meisten wahrscheinlich Rush of Blood haben, ne? Ich hab's ja auch.
Ja, ich nicht. Siehst du, 50-50.
Du hast doch eben gesagt, so wie du. Du hast es schon gekauft.
Nein, ich hab's noch nicht gekauft.
Ach, dann habe ich das falsch verstanden.
Und nein, unsere, ich habe so wie ich,
unsere kann zahlreichen, ich da zuschlagen. Unsere zahlreichen Hörer haben das auch falsch verstanden.
Nein. Doch. Hör dir nochmal genau.
Ja, das können wir ja mal. Schreibt das in die Kommentare, wenn ihr das auch falsch verstanden habt.
Aber seid lieb dabei, sonst ist er eingeschnappt. Das wäre...
Richtig, sonst ist er eingeschnappt. So, ja, wir haben Stifled getestet.
Haben wir ja schon vor längerer Zeit mal darauf hingewiesen und das Innovative dieses Spiels ja angedeutet.
Ja, genau.
Man merkt, wir sind zwiegespalten.
Einerseits, ja, es hat irgendwie was. Ja, wir sind noch nicht so ganz durchgestiegen, was es hat. Aber es hat irgendwie was.
Also es hat zumindest bei beiden einen ganz leichten Anfall von Motion Sickness.
Ja, das stimmt. Ja, erstmal vielleicht, was ist es eigentlich? Ein Adventure im weitesten Sinne?
Ja.
Vielleicht auch ein bisschen ein Schleichspiel?
Schleichspiel, ja.
Ja, ein Schleich-Adventure, sowas in der Art, genau. Und man spielt einen verwitweten Ehemann.
Traumatisierten Ehemann.
Ja, scheinbar durch einen Autounfall.
Verwitwet. Und man lebt mehr oder weniger in der halbrealen und Gedankenwelt.
Genau.
In seine Erinnerung.
Und man muss dann so ein bisschen die Geschichte scheinbar ergründen.
Und man ist blind.
Ich weiß nicht, ja.
Leicht blind, sehgeschwächt, durch den Unfall
vielleicht. Man ist scheinbar, ja, vielleicht durch den Unfall, genau. Das kann sein.
Aber das ist dann interessant, dass sich das dann auch in seine traumatisierte Welt überträgt, diese Sehschwäche.
Ja.
Aber vielleicht hat er sie schon immer gehabt und hat deswegen den Unfall gebaut.
Ja, man weiß es nicht. Also, ja, immer nicht. Denn es gibt ja auch, fangen wir mal vorne an. Es fängt ja an, man wacht in seinem Haus auf und man kann nicht besonders gut sehen. Es ist alles so ein bisschen nebelig.
Ja, es wird vor allen Dingen immer nebliger. Wenn man lange auf einem Punkt steht, wird der Nebel immer dichter.
Genau.
Ja.
Nur durch Geräusche, die man erzeugt, was ja hier bei dem Spiel das besondere Element ist. Also hier wird das Mikrofon benutzt. Unter anderem, man kann natürlich auch im Spiel Geräusche erzeugen, indem man Sachen wirft oder sich einfach fortbewegt und sich laut dabei verhält. Durch Geräusche wird dann die Umgebung sichtbarer. Das widerspricht natürlich dem, dass man blind ist
oder ja, teils blind ist. Ich dachte ja erst, und so hat man es ja auch vorgestellt, dass das diesen Effekt haben soll, was ja ein paar Blinde, auch hört man ja immer wieder im Fernsehen, sich durch
Echolot-Effekt,
sich ein Bild um der Umgebung machen. Das funktioniert ja im weiteren Spiel auch ganz gut. Nur in der Anfangssequenz halt nicht so ganz. Da sieht das eher so aus, als wenn man nur sehgeschwächt wäre. Und je näher man rankommt, desto besser sieht man und auch je lauter man ist. Und das verwirrt, weil man ja die Texturen und alles ordentlich erkennt. Und das passt nicht dazu, dass man eigentlich das durch Echolot nur wahrnimmt. Was nachher in den Verliesen natürlich sehr gut funktioniert.
Ja, genau. Ja, also diese Anfangssequenz scheint ja dann die jetzige Gegenwart zu sein, die gegenwärtige Realität. Und dann kommt man auch relativ schnell dann in die erste Traumsequenz oder Gedankensequenz.
Nachdem es an der Haustür klingelt.
Vielleicht
ist das irgendwie so ein auslösender Moment, das Klingeln, wie die Hupe.
Jetzt analysieren wir hier dieses Spiel.
Und liegen völlig falsch.
Anstatt wir da von dem Spiel an sich reden. Und dann wacht man im Prinzip bei diesem Autounfall auf. Wir spoilern hier ganz schön viel schon irgendwie, ne? Aber muss man, glaube ich. Ist aber, glaube ich, auch nicht schlimm. Das passiert ja relativ am Anfang alles.
Das gehört ja fast noch zum Intro.
Ja, genau. Und dann geht man in so einen dunklen Wald hinein. Dann wird es immer dunkler. Und dann sieht man irgendwie plötzlich nichts mehr. Und ab da funktioniert dann das Echolot irgendwie.
Und ab dann sollte man auch zusehen, dass zu Hause die Türen und Fenster geschlossen sind und auch vielleicht ein Vorhang davor ist, weil sonst sieht man unheimlich bescheuert aus und es hört sich noch bescheuerter an, wenn man pfeifend, knackend und knatschend mit seiner VR-Brille rumsitzt und in alle Himmelsrichtungen immer macht. Wunderbar.
Ja, richtig. Man kann das natürlich auch abstellen. Also, wenn man das nicht möchte, dann kann man auch diese Mikrofonsache abstellen und dann nur im Spiel selbst Geräusche machen. Das sieht dann vielleicht nicht ganz so dämlich aus, aber funktioniert auch nicht ganz so gut. Also, das mit dem Mikrofon, das gehört dazu und das funktioniert irgendwie auch besser. Man kann dadurch dann auch weitersehen.
Je lauter man ruft oder Geräusche macht, hat aber ja auch eine entscheidende Nachteil.
Was man natürlich dann sieht, ist natürlich keine richtige Grafik. Keine richtigen Farben und so, sondern nur Umrisse und.
Genau, und das stellt man sich ja dann so vor, wie
in
so ein Echolotbild. Genau, wie so ein Echolotbild, dass man praktisch nur die charakteristischen Züge der Umgebung halt als weiße Linien dargestellt kommen, die so aufwabern und dann auch wieder verschwinden.
Ja, der Nachteil ist natürlich, dass je lauter man ist, desto weiter kann man gucken, aber desto eher können einen natürlich auch Feinde wahrnehmen.
Sind es denn wirklich Feinde? Ich weiß es nicht.
Ja, irgendwie schon.
Irgendwelche Kreaturen,
die
hier einem, sollte man dann aufhören zu spoilern.
Die einem auf jeden Fall ans Leder wollen und die einen dann angreifen und suchen und wie auch immer. Und da muss man dann natürlich abwägen, wie laut bin ich, wo bewege ich mich fort. Ja, es gibt also laute und leise Untergründe. Wenn ich durch Wasser gehe, ist es natürlich lauter. Wenn ich durch eine Wiese gehe, ist es ein bisschen leiser. Und wenn ich auf dem Felsen gehe, ist noch leiser.
Man kann Fake-Geräusche machen, indem man irgendwelche Gegenstände in irgendeine Ecke wirft.
Genau, Ablenkungsmanöver.
Um wen auch immer davon abzulenken. Und Ziel ist es, was heißt Ziel, kann man nicht sagen, aber man erlebt so ein bisschen dadurch auch seine Geschichte. Man kommt immer wieder in normale Sequenzen rein, wo man wieder ein paar Informationen über sein Leben erhaschen kann.
Über die Vergangenheit.
Auch, dass das was mit seinem Kind zu tun hat und so weiter. Aber da brauchen wir jetzt vielleicht nicht genauer zu einsteigen. Ja. Das sollte dann jeder selbst erleben.
Und da gibt es dann auch immer wieder Sequenzen, wo dann die Sicht ganz normal ist,
haben wir ja festgestellt. Mit der leichten Einschränkung,
genau,
mit dem
also,
Nebel.
Da gibt es dann diese, nee, da ist ja dann
da
kein
nicht,
Nebel.
Ne?
Nein. Es gibt dann diese Vergangenheitssequenzen, die...
Ja, das war mir jetzt gar nicht aufgefallen.
Die normale Sicht haben, also ohne Nebel, ohne Echolot.
Also nicht so, wie du morgens aufwachst.
Nein, genau, richtig.
Okay.
Das ist ja die Gegenwart. Hm. Dann gibt es diese
Traum-
oder
Gedankensequenzen.
Und dann gibt es die Vergangenheitssequenzen, die ganz normal sind.
Ja, hast du recht.
Und da kann man natürlich viel über seine persönliche Geschichte dann herausfinden. Da liegen dann auch jede Menge Dokumente rum und man kann alle möglichen Sachen sich angucken und durchlesen und alle Schränke öffnen. Und meistens ist nichts drin.
Nun, wenn was drin ist, kann man es auch nicht anpacken. Also.
Nur manche Dinge schon. Manchmal liegt in der Schublade mal so ein Dokument, wo man...
Ja, das ist richtig, aber auch sonst Kleider und Gegenstände,
mal, nee, die
nicht anzufassen
aber das
sind.
Ja
auch den Kühlschrank, sag ich mal, man kann da nicht mal festbar halten, das geht auch nicht.
Ist ja auch unnötig. Und so rutscht man immer tiefer rein in die Geschichte und erfährt viel über seine Vergangenheit.
Ja. Also von dem Spielprinzip bin ich erstmal wirklich so, wie ich es mir erwartet habe, begeistert. Macht super viel Spaß. Ich hatte das Gefühl so ein bisschen, na gut, ich habe es jetzt eine Stunde vielleicht gespielt, dass so irgendwann ein bisschen Langeweile aufkam. Aber das würde ich jetzt nicht dem Spielprinzip vorwerfen, sondern vielleicht dann doch eher den Dingen, die da passieren, die sich dann doch relativ schnell wieder ähneln und so wirklich richtig gegruselt habe ich mich. Es soll ja auch ein Horrortitel sein, jetzt auch nicht. Es hat sich nicht so in dem Labyrinth oder in dem Verlies hat sich jetzt nicht so die Spannung so aufgebaut, dass ich auf einmal sagte, wow, sondern, naja, gut, da ist es, da muss ich was machen und dann irgendwie vorbeikommen und wenn ich gefressen werde, werde ich gefressen. So nach dem Motto, es kam nicht so dieses Resident Evil Horror-Gefühl auf.
Das ist richtig.
Und das war schade.
Das kommt tatsächlich nicht auf, aber...
Es hätte mehr Spannung aufgebaut, und dass man wirklich nicht viel sieht. Im Gegenteil, dieses Nichtsehen hat einem eher so ein bisschen Schutz gebracht, so nach dem Motto, was ich nicht sehe, macht mir auch keine Angst und wenn ich halt tot bin, bin ich tot. Fange ich ja wieder von vorne an. So nach dem Motto, ja. Man war nicht so richtig involviert, man war noch nicht dabei, man war noch nicht so richtig der Charakter. Und das hätte noch mehr durch Geräusche, durch Töne in den virtuellen Sound, also in dem 3D-Sound kommen müssen, dass man mehr Panik einfach kriegt, dass man nichts sieht. Hier war eher so nach dem Motto, ich sehe es nicht und es ist auch nicht schlimm. Und dann sieht man es auf einmal und dann muss ich ausweichen.
Ja, das stimmt. Das gibt es ein bisschen zu selten. Es gibt die Stellen, wo man irgendwas machen muss, wo man nicht weiterkommt zum Beispiel, weil man, wo man dann schnell irgendwas erledigen muss und dann wird dann durch spannende Musik angedeutet.
Ja, das hat mich nicht richtig mitgezogen. Aber das Prinzip in VR, echolotmäßig
durch die Gegend zu laufen. Es gibt schon auch spannende Momente. Aber,
ja, das, wir wollen es nicht ganz, deswegen ja zwiegespalten.
Aber ja.
Aber das Spielprinzip an sich so echolotmäßig.
Und es kommen vor allen Dingen auch relativ schwierige Ecken, wo man tatsächlich dann überlegen muss, wie geht man es am besten an, weil man meistens dann nur einen Versuch hat.
Ja, außer dass man halt wieder da an der Stelle anfängt.
Das ist richtig.
Das fehlte mir halt ein bisschen.
Ja, okay.
Also das Spielprinzip ist gut.
Spiel mal noch ein bisschen weiter, vielleicht
ja.
Kannst du dann...
Das wäre halt so eine Sequenz, die ich mir halt in einem, sagen wir mal, AAA-Titel als so Untermission irgendwo vorstelle, dass das mal passiert. Mhm. Muss ja nicht durch Blindheit sein, es kann ja auch sein, dass man eine Art so einen Detektor am Kopf hat und sich dann durch so ein Level schlagen muss. Ich glaube, durchs ganze Spiel... Siehst du, hier kommt Grusel auf, hier laufen gerade die Sirenen. Samstags 12 Uhr.
Ja, wir müssen jetzt in den Luftschutzbunker.
Aber ich bin trotzdem froh, dass ich schon mal angefangen habe zu spielen und hoffe, wie bei so vielen Spielen, dass ich es noch weiterspielen kann.
Ja, genau. Also, wie gesagt, ich habe es ja auch noch nicht zu Ende gespielt. Ich hatte leider auch wieder diesen Anflug von Motion Sickness und ich würde es natürlich auch gerne zu Ende spielen, weil es mich interessiert, wie die Story denn zu Ende geht. Mal schauen.
Aber ich fand es 20 Minuten Einsätze.
Ich fand es jetzt ich fand es ganz okay, aber kein Must-Have. Leider. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Vor allen Dingen dann auch wieder für die 20 Euro natürlich. Aber ansonsten wer offen ist für sowas Neues und ein neues Spiel sucht, kann es durchaus auch ausprobieren. Also es ist jetzt keine Warnung vor dem Spiel. So, es ist kein schlechtes Spiel.
Willst du nicht geben.
Es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist auch nicht der Überflieger, den ich mir erhofft hatte.
Ja, man wird mittlerweile auch durch ein paar andere Titel verwöhnt.
Ja,
Noch vor einem halben Jahr hätten wir wahrscheinlich gesagt, oh ja, doch, toll.
Ja.
So ändert sich's. Aber das ist ja auch gut so.
Genau.
Ja, das zweite Spiel.
Ja, wir haben ein zweites Spiel ausprobiert, genau.
Das ist genau anders. Das würde ich sagen, reicht einmal. Aber war lustig.
War lustig, genau. Ja, das ist das Spiel gibt es schon relativ lange. Das habe ich irgendwie nie wahrgenommen. Und das hat dann auch irgendwann, das gab es schon vor VR, glaube ich 2015 oder so rausgekommen. Oder 14. Und hat dann irgendwann ein VR-Patch bekommen. Das ist aber nicht so richtig an die Öffentlichkeit gedrungen, scheinbar, dass es einen VR-Patch bekommen hat. Im deutschen Store wird gar nicht erwähnt, dass es VR kann. Es taucht auch nicht in der Liste der VR-Spiele auf. Und ich habe es dann nur durch Stöbern im US-Store gefunden und dann mal geguckt, gibt es das nicht in Deutschland auch? Und ja, es gab es. Und dann war jetzt noch der glückliche Zufall, dass es im Moment glaube ich nicht mehr, aber bis vor kurzem im Angebot war für, ich glaube, 2,99 Euro statt 11,99 Euro. Und da muss man sagen, die 11,99 Euro ist das Spiel nicht wert, aber die 2,99 Euro, die hätte man oder kann man ruhig mal ausgeben, um was Neues zu entdecken. Und das habe ich mir genau gedacht. Ich habe gedacht, für den Preis kann man fast nichts falsch machen. Und jetzt will ich auch den Titel verraten. Catlateral Damage. Ja, schon ein toller Titel. Und
ein Katzensimulator.
Ja, ein Katzensimulator. Man spielt eine Katze und mit beiden Move-Controllern steuert man die Pfoten und dann ist es Ziel des Spiels, möglichst viel in der Wohnung zu demolieren, runterzuwerfen.
Ja. Korrekt.
Viel mehr gibt es da nicht zu sagen eigentlich.
Nee, viel mehr gibt es auch nicht zu tun. Die Grafik ist relativ einfach gehalten.
Ja, ist so ein bisschen so eine
Klötzchengrafik.
Sehr eckige Grafik.
Und dann kann man sich hinteleportieren zu anderen Punkten. Man kann sich dann wieder gradweise rumdrehen in Schritten und mit den Katzen wild umherfuchteln. Und das hatte ich ja eben eingangs schon mal gesagt. Hanni war nach wenigen Minuten, also ich würde sagen Sekunden, so in das Spiel eingetaucht und war so voller Freude. Er hatte so ein Katzengrinsen am Gesicht und hat dabei mal seinen kompletten Wohnzimmertisch abgeräumt, als er versucht hat, die Vase von dem virtuellen Tisch runterzuhauen.
Das stimmt.
Es scheppert auf einmal neben mir und 200 Punkte, würde ich sagen.
Allein dafür hat es sich gelohnt, die 2,99 Euro. Ja. Das dachte ich mir. Ja, also ja. Für einmal spielen, wie du schon sagst, macht es Sinn und auch Spaß, aber dann irgendwie große Motivation, da weiterzuspielen, hat man eigentlich nicht.
Nein, ich hatte zwei kleine
Highlights. Es gibt natürlich viele Aufgaben, also gibt verschiedene Aufgaben, verschiedene Spielmodi auch, aber die ähneln sich
natürlich alle. Auf Zeit, auf Punkte und
sowas anscheinend. Man kann natürlich viel erkunden in der Wohnung. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Wohnungen dann, die man erkunden kann, verschiedene Bereiche.
Also ich hatte zwei
kleine. Man kann das Spiel natürlich auch ohne VR spielen.
Ja.
Da spielt man es dann mit dem normalen Controller und kann sich frei bewegen. Das nur so am Rande. Ja, du hattest zwei
kleine Highlights, beziehungsweise jetzt muss ich korrigieren, eigentlich vier Punkte, die ich vielleicht kurz erwähnen will. Auch hier gibt es einen Social Screen, der einem ein anderes Bild darbietet im VR-Modus. Allerdings, man sieht es einfach als dritte Person aus einer Ecke des Raumes, wie die Katze, also nicht als Katze, sondern nur die Tatzen mit so einem stilisierten Katzengesicht durch den Raum huscht. Mehr nicht. Also mehr tut der Social Screen eigentlich nicht. Das ist jetzt auch nicht der Highlight. Aber was ich gut fand, was mir vorher noch nie so aufgefallen war, wenn du mit diesen Tatzen irgendwo gegengekommen bist oder Tatze an Tatze, weil ich habe mich ja erstmal wieder 10 Minuten damit im Menü beschäftigt, dann vibrieren die Motion Controller. Und das fand ich gut. Also und das wirklich sehr, sehr feinfühlig. Also in diesen Tatzen sind dann nochmal die eigentlichen Motion Controller praktisch stilisiert abgebildet. Und wenn dann die beiden leuchtenden Kreise sich dann berührten, beziehungsweise sie waren gerade so 2 Millimeter vielleicht überschnitten, dann kam es auch zu dieser, in Anführungsstrichen, Berührung in echt. Und diese virtuelle Berührung löste das Vibrieren aus. Das passte schon ziemlich gut. Für so ein kleines Spiel, muss ich sagen, unheimlich gutes Tracking. Und das hat mich ein bisschen begeistert. Das nächste, was mich begeistert hatte, dass man eigentlich auch dem Spiel den Sinn etwas entfremden kann und einfach mit den Gegenständen ein bisschen rumspielt. Ich hatte dann halt mal versucht, mich als Katze unter einem Kochtopf zu verstecken. Und das hat tatsächlich nach gefühlten 10 Minuten dann auch geklappt, dass ich einen Kochtopf so umwerfen konnte oder mit meinen beiden Tatzen, du hast ja gesagt, eine Katze kann nichts packen, haha, sich unter den Kochtopf verstecken konnte. Also und das hat tatsächlich funktioniert, ein Stück weit. Ja, und so ein bisschen Blödsinn kann man dann machen und dann war es das auch schon.
Ja, also ein großer Spielplatz. Ein großes Spielplatz. Ein
kleiner Spielplatz.
Ein kleiner Spielplatz, okay. Ein kleiner Spielplatz mit ein paar Aufgaben.
Ja.
Ja, für 2,99 kaufen, für 11,99 nicht.
Ja, genau.
Okay. Cat Lateral Damage. Toller Titel. Okay.
Das war unsere Spielempfehlung oder Vorstellung.
Ja.
Freue mich schon auf nächste Woche.
Kommen wir zum Thema des Tages.
Zum Thema des Tages.
Nein.
Was für ein Thema des Tages? Des Podcasts.
Das Ende des Podcasts, genau.
Ja, wir haben gleich die 80 Minuten voll.
Oh ja.
Das haben wir uns ja auch mal irgendwann ans Limit gesetzt.
80. Folge, 80 Minuten.
Ich hatte mir eben, wenn wir jetzt, also wir können ja kurz vielleicht mal noch auf unsere, deine Liste hast du eben schon mal kurz erwähnt, also schaut bei uns auf der Internetseite vrpodcast.de vorbei, dort findet ihr alle Folgen, dort findet ihr die Möglichkeit, uns zu kommentieren. Dort habt ihr aber auch die Chance, diese tolle Liste, die dank eines Hinweises jetzt auch stückchenweise erweitert wird, eines sehr netten Kommentars, die Liste, wo alle jetzigen, aktuellen, vergangenen und auch teilweise zukünftigen Spiele erwähnt werden und ein besonders tolles Feature, das hätte eigentlich fast von mir sein können, auch erwähnt wird, ob sie deutschsprachig sind oder nicht.
Ja,
ich habe mich nur nicht getraut, mich zu outen, aber danke.
Da arbeiten wir
an
noch
einen
dran.
Schönen die
meisten,
Kommentar.
Die meisten sind noch leer.
Ja, wir hatten ja dann gebeten, um Content zuzuführen. Spielt einfach mal die Spiele und sagt uns, was möglich ist und was nicht.
Ja, das Problem ist, dass die Angaben im PlayStation Store
häufig nicht stimmen.
Sehr häufig nicht stimmen oder nicht vollständig sind. Und dazu muss man natürlich die Spiele erstmal noch gespielt haben und teilweise halt nochmal spielen, weil man sich auch nicht mehr so genau dran erinnert. Und ja, bei manchen Spielen kann man das im Menü auch nicht einstellen. Da geht es dann nur über die Konsolensprache und so. Also die Sprachenspalte wird noch viel Arbeit kosten. Deswegen, wenn ihr ein Spiel habt und es vor kurzem gespielt habt und ja, genau wisst, welche Sprachen unterstützt werden, welche Untertitel, dann schreibt das in die Kommentare und dann wird es ergänzt. So einfach ist das. Und alles, was wir ab sofort spielen und so, wird sowieso eingetragen. Und ja, die vergangenen Spiele werden dann nach und nach hinzugefügt, würde ich sagen.
Also helft uns.
Helft uns, helft uns. Es ist viel Arbeit, viel, viel Arbeit. Es sind mittlerweile 181 Einträge in der Liste. Insofern, ja, helft uns. Helft uns. So,
ja, dann
das war der Werbeblock.
Sagen wir tschüss
für sagen wir tschüss.
Folge 80. Möchtest du sie genauso...
Die 80 Minuten sind schon überschritten, wir müssen uns beeilen.
Möchtest du sie genauso enthusiastisch beenden, wie du sie begonnen hast?
Ja, ich kann es versuchen. Ja, vielen Dank da draußen, dass ihr die 80. Folge gehört habt von eurem Lieblingspodcast, dem VR-Podcast. Und es war wieder ein großer Spaß für uns alle. Und ja, ich bin Hanni und bedanke mich fürs Zuhören. Und der Nanni darf sich jetzt auch nochmal kurz bedanken. Und ich sag mal Tschüss.
Tschüss.
Ja. Gibt es noch ein Nachgespräch?
Ganz kurz, ja. Wird das hier jetzt zum Running Gag mit unseren neuen Eröffnungen?
Wieso?
Ja, in den letzten 3-4 Folgen schon.
Gab es da auch enthusiastische Begrüßungen?
Ja, nein, du hast das jetzt mit diesem Enthusiasmus getoppt wieder. Ich fragte mich ja schon, wie eröffnet er die 80. Folge, nachdem ja die 79. Folge die Halloween-Folge war, die Mitternachtsfolge oder die Gruselfolge. Ja, oder dann hatten wir die 77, oder die Dreiviertelhundert-Folge.
Wird wieder so ein Bett. Das hatten wir zu Beginn schon mal, ne? Da haben wir uns ja versucht, jede Woche zu toppen. So die ersten 20.
Oh, wir verfallen wieder in die Anfänge zurück. Gottes Willen.
Solange wir nicht wieder nach Drehbuch ablesen.
Lass uns das noch stoppen, solange wir es können. Wartet ab für die 81. Folge. Das wird ganz, ganz nüchtern.
Hast du ja dann in der Hand, ist ja dein Part. Das ist
dann wieder mein Part. Ich wollte noch irgendwas im Nachgespräch angesprochen haben. Ich wollte es mir eigentlich auch schon notieren. Hab's aber jetzt vergessen, es ist weg. Aber wie sagt man, was Gutes kommt wieder? Spätestens dann im Nachgespräch der 81. Folge.
So sieht's aus. Ich bedanke mich für deine Zeit, wir haben ja heute relativ früh begonnen, heute Morgen.
Sind früh dran,
nicht? Wir sind früh dran.
Wir haben gerade Mittag, hatten ja gerade die Sirene gehört.
Ja, die Mittagssirene, ja, genau. Und schauen wir mal, wo uns das noch hinführt hier.
Richtig. Das soll es gewesen sein, sage ich mal. Sage ich mal nicht.
Okay.
Ich sage viel zu viel, von daher.
Ich sag mal Tschüss.
Bis nächste Woche.